Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast. Ich bin Esther Stroh und ich will mit euch heute mal wieder in ein Netflix-Thema bzw. einen Netflix-Trend eintauchen und bin ganz gespannt, ob ihr den vielleicht schon mitbekommen habt oder ob der noch völlig an euch vorbeigegangen ist. Ich rede nämlich von einem zunehmenden Problem, dass die zweiten Staffeln des Streamers immer weniger Zuschauende einfangen können. Und das ist tatsächlich etwas, was wir im Blick behalten sollten, weil es dann auch für die Zukunft durchaus Entscheidungen betreffen wird, die der Streamer fällt zu seinem Programm. Stichwort Absetzung, Stichwort Miniserien. Und das will ich heute mal ganz genau unter die Lupe nehmen, dieses Phänomen, und habe mir deswegen auch eine Netflix-Guckerin mir gegenüber eingeladen und sage Hallo an Andrea.
Hallo Esther.
Andrea, du guckst Netflix-Serien, aber nicht nur.
Ich habe alle Streaming-Dienste natürlich auch arbeitsgeschuldet.
Ja.
Ich gucke wirklich tatsächlich auf fast allen Streaming-Diensten. Ich gucke nicht nach Diensten, ich gucke nach Genres und suche mir die besten Thriller- und Sci-Fi-Sachen auf allen Plattformen raus. Das ist meistens meine Vorgehensweise.
Ja, das finde ich spannend, weil wir ja später auch noch ein bisschen vergleichen werden. Mhm. Natürlich auch, obwohl wir heute ein Netflix-Thema haben, dass wir dann auch auf andere Streaming-Dienste schauen. Wie findet das da statt? Gehen da auch die Zuschauenden weg von Staffel 2 oder kommen da eher noch Leute dazu? Und so schauen wir uns heute also Netflix mal ein bisschen an, denn da ist dieses Phänomen ganz besonders auftretend. Andrea, wenn du Netflix einschaltest und eine neue Staffel anfängst, denkst du dann schon darüber nach, ob es davon eine zweite Staffel geben wird?
Definitiv. Ich schaue sie deswegen nicht unbedingt nicht, weil ich mir denke, das könnte vielleicht abgesetzt werden. Ich gehe da schon eher danach, ob es mich prinzipiell interessiert, und gehe dann erstmal so positiv ran. Aber ich denke da durchaus drüber nach, und bei anderen Streamingdiensten wie Disney Plus, Paramount, Disney Plus denke ich da nicht als erstes dran.
Das ist natürlich, da hat sich Netflix schon einen gewissen Ruf erarbeitet, dass häufig natürlich, wir haben ja auch schon einen ganzen Podcast über Absetzungen gemacht, die uns bei Netflix gestört haben. Aber hat vielleicht auch noch mehr Gründe, als man auf den ersten Blick denkt, wie wir euch in diesem Podcast zeigen wollen. Und ich finde es spannend für dieses Phänomen, dass die zweite Staffel bei Netflix häufig deutlich weniger geschaut wird als die erste, gibt es tatsächlich schon einen Begriff, den ich jetzt im Zuge dieser Recherche auch mir angeeignet habe, nämlich den Sophomore Slump. Das heißt übersetzt so viel wie die Krise oder der Einbruch im zweiten Studienjahr. Das kommt eigentlich, also gibt es auch in der Musikbranche, gibt es auch im Sport, habe ich gelesen. Und jetzt wird es auch für den Streaming-Sektor immer häufiger angewendet, natürlich vor allem bei Netflix. Und das finde ich, ich finde es einen ganz cleveren Begriff, der das umschreibt, weil da auch schon so ein bisschen mitschwingt in diesem Studium, dass man Hausaufgaben machen muss, wenn man die zweite Staffel vielleicht sehen will von der Serie, die man irgendwann mal geguckt hat bei Netflix. Hattest du das vorher schon mal gehört, Andrea, diesen Begriff?
Ich habe den Begriff vorher nicht gehört, wusste aber sofort, was damit gemeint ist. Auch im Hinblick auf meine eigene Netflix-Historie habe ich nämlich mal geguckt in meiner schlauen Excel-Tabelle, die du ja kennst, Esther.
Ja.
Wie viel Serien von Netflix habe ich eigentlich geguckt und wie viel habe ich abgebrochen?
Oh, jetzt
finde
ich spannend hier, persönliche Daten.
Ich fand das mega interessant. Ich habe wohl laut meinen Aufzeichnungen, immer, es gibt einen kleinen Bereich, den ich wahrscheinlich nicht dokumentiert habe, manchmal vergesse ich auch was. Aber es gibt insgesamt 10 Netflix-Serien, wo ich gerade auf nächste Staffeln warte, sowas wie Lupin, Three Body Problem etc. Und ich habe insgesamt 58 Netflix-Serien beendet in meinem Leben.
Ja.
Und 17 davon waren Miniserien und der ganze Rest habe ich nach der ersten oder spätestens nach der zweiten Staffel abgebrochen oder es wurde abgesetzt.
Das ist natürlich bitter.
Ja, das ist sehr bezeichnend und passt ja auch wunderbar über das Thema, über das wir heute reden.
Da hatte ich ja noch gar keine Ahnung, was für einen perfekten Gast ich mir heute eingeladen habe, Andrea.
Einer, der mit viel Frust streamt.
Ja, auf jeden Fall. Also, was wir heute vielleicht mit euch vorhaben, stelle ich euch mal ganz kurz zum Einstieg vor. Wir wollen erstmal natürlich auf die Netflix-Zahlen schauen, um euch ein bisschen zu verdeutlichen, was ist das für ein Phänomen, dass wir hier das nicht nur behaupten, sondern dass es tatsächlich passiert. Dann sind natürlich besonders spannend die Gründe. Da gibt es ein paar offensichtliche, aber auch ein paar, wo ich bei der Recherche festgestellt habe, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. gedacht. Und natürlich auch dann gegen Ende des Podcasts hin wollen wir auch schauen, was bedeutet das für uns als Zuschauende, die täglich bei Netflix einschalten, bezüglich Absetzung, bezüglich kriegen wir jetzt nur noch Miniserien bei Netflix, was ist da los, was ist der Zukunftstrend? Und damit wir nicht nur auf Probleme schauen bei Netflix, haben wir euch zum Ende dann auch noch ein paar lohnenswerte zweite Staffeln mitgebracht, wo wir sagen, da dürft ihr auf keinen Fall aussteigen. Das lohnt sich definitiv, bei Netflix dran zu bleiben. So viel dazu. Und bevor wir uns jetzt ganz in die Netflix-Tiefen begeben, gibt's hier noch einen kurzen Sponsoring-Hinweis.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Andrea, wir fangen ganz sachlich an, nämlich mit Zahlen.
Ich liebe Statistiken.
Da habe ich mir die richtige geholt. Genau, es gibt tatsächlich Berichte über die Netflix-Zahlen. Die müssen ja jetzt auch inzwischen teilweise ihre Sachen veröffentlichen, können das nicht mehr alles geheim halten, was funktioniert, was nicht
bei
ihnen.
Gott sei Dank.
Und man sollte jetzt nicht denken, dass Netflix schlechte Zahlen schreibt, denn wir hatten natürlich 2022 diesen Fall, wo man sagte, oh, jetzt stagnieren auf einmal die Abozahlen. Was bedeutet das für Netflix? Gehen jetzt bald alle immer weiter zurück. Das haben sie aufgefangen, indem sie Werbung eingeführt haben, indem sie unterschiedliche Abo-Modelle eingeführt haben oder so. Aber ein Trend, der durchaus auf dem absteigenden Ast ist, sind halt diese Zahlen für zweite Staffeln. Also Netflix veröffentlicht ja sehr viel, aber wenn man auf die zweiten Staffeln schaut, ist es so, dass da nachlassende Zahlen zu verzeichnen sind, was ja eher auf den ersten Blick, zumindest für mich, würde ich sagen, ungewöhnlich ist, dass es ein Dauerzustand ist. Also klar, nicht jede Serie kann erfolgreich sein, aber ich würde ja schon sagen, eine Serie, ein Streamer haut eine Serie raus, sagt, hier habt ihr das, das ist ganz toll. Manche Leute schauen das und sagen, ja, finde ich gut, haben genug eingeschaltet, wird eine zweite Staffel bestellt, bis die zweite Staffel kommt. Sagen ganz viele, oh, da habe ich jetzt davon gehört, das ist ein Hype, da muss ich mir auch mal angucken. Also theoretisch sollten ja eigentlich mehr Leute dazukommen, damit dann mehr Leute auch die zweite Staffel schauen. Zumindest in meinem Kopf funktioniert diese Logik. Aber bei Netflix haben wir tatsächlich Wachstumszahlen, die ins Negative gehen, wenn wir uns das angucken. Ich habe mal zum Beispiel ein paar rausgesucht von diesem Jahr, damit es ein bisschen aktuell ist. Zum Beispiel fangen wir doch mal an mit Avatar. Ich habe mich auf Avatar Staffel 2 gefreut, der Herr der Elemente, nicht der auf Pandora. Und da hatten wir 2024 die erste Staffel und da kam jetzt 2026, also 2 Jahre später, die zweite. Und da war ein Schwund von, willst du mal raten, Andrea, wie viele Leute nur noch die zweite Staffel oder wie viel abgesprungen sind von der zweiten Staffel?
Ich habe es hier in meinen Notizen.
Aber du hast es auch aufgeschrieben.
Ich habe hier -59% stehen.
Ich habe ja auch 60%, da hat man aufgerundet. Und das fand ich schon erstaunlich, weil das ist eine große Prestige-Fantasy-Serie. Da steht schon Genre, eine Zeichentrick. Serie dahinter, die viele Kindheiten geprägt hat und auch später Erwachsene und mich sowieso. Und da, dass dann von den allen, die die erste Staffel geschaut haben, nur noch 60% bei der zweiten dabei sind, umgekehrt, 40 eigentlich nur noch, wenn man es hier umdreht, ist erstaunlich.
Ich war eine Person dieser 60%, die abgesprungen sind.
Ja.
Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Und das, ich meine, das greift schon ein bisschen vor, aber das ist das perfekte Beispiel, finde ich, für den Einbruch, weil gefühlt alle, die was mit Fantasy anfangen können, alle, die gerne große Netflix-Serien gucken, alle haben eingeschaltet.
Ja.
War ein großes Event. Und dann kommt halt lange, lange Zeit später die zweite Staffel raus. Du hast irgendwie als so Otto-Normal-VerbraucherIn, wenn man jetzt nicht so im Thema drinsteckt, wie du vielleicht bei dem Thema, Man hat einfach alles vergessen. Man müsste sich erstmal wieder reinfinden. Man müsste sich Recap-Videos angucken. Man hat jetzt die erste Staffel auch nicht mit dem Gefühl verlassen, oh, das war das Geilste, da muss ich mehr sehen, sondern eher mehr so, ja, war nett. Das reicht dann einfach so 2-3 Jahre später nicht mehr, um nochmal einzusteigen.
Ja, gerade Fantasy-Serien, hast du recht, haben ja ein Worldbuilding, wo man sich einfinden muss. Man muss Begriffe kennen. Man muss wissen, wie funktioniert zum Beispiel die Magie da oder so. Und das kann ich total nachvollziehen. Aber was sagst du denn dazu? Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht zu The Night Agent. Das ist doch eine typische Nerd-Serie, die Andrea guckt zu Hause, wenn da neuer Nachschub kommt. Die kam 2023 raus und 2025, also wiederum 2 Jahre später, kam die zweite Staffel und die haben nur noch 50% von den ursprünglichen, das war ja ein großer Hit damals, geschaut. Und dann kam Staffel 3 und da sind nochmal 25 Leute abgesprungen. Das heißt also, wer schaut jetzt noch? Eigentlich nur noch 25%. Ich kann nicht rechnen, aber sehr wenige Leute schauen nur noch Night Agent Staffel 3 und deshalb wurde sie jetzt, glaube ich, auch abgesetzt, soweit ich weiß.
Genau, nach Staffel 4 ist Schluss. Staffel 4 ist gerade in der Mache und die kommt auf jeden Fall noch. Nach Staffel 4 ist Schluss. Wundert mich, dass sie so lange durchgehalten hat, ehrlich gesagt. In dem Fall kann ich dir auch sagen, dass die erste Staffel war nett und unterhaltsam. Staffel 2 war irrsinnig schlecht. Also die war wirklich meiner Meinung nach absolut unterirdisch. Die war so langweilig. Da hätte ich, wenn es nicht für die Arbeit gewesen wäre, hätte ich auch nach einer Folge einfach aufgehört wieder. Und die dritte Staffel, die war wieder gut, aber das bringt jetzt zu dem Zeitpunkt leider auch nichts mehr, glaube ich.
Ja.
The Night Agent ist halt, finde ich, für mich aber tatsächlich was ganz Ähnliches. Das ist auch so, ja, das war nett. Und dann
aber
dauert
da brauchst
halt
du ja keine Vorarbeit, dich nochmal reinzufinden. Da hast du einfach einen Agent und der ballert rum, zumindest in meinem Kopf.
Das waren dann wahrscheinlich auch die 10%, die besser waren als bei Avatar The Last Airbender. Ja, genau, also man kann nicht dieselben Kriterien auf alles anwenden. Da gehen schon mehrere Punkte schief.
Und dann fand ich noch ein sehr interessantes Beispiel, wo 80% tatsächlich nicht wieder eingeschaltet haben. Da gab es nämlich 23 die Hitserie Beef, wenn du dich erinnerst, mit Steven Yeun und einem fast Autounfall, wie sich das hochschaukelt. Da haben alle drüber geredet. Das war so ein Breakout-Hit, mit dem niemand gerechnet hatte. Da wurde dann eine Nachfolgestaffel bestellt, ist allerdings, muss man dazu sagen, eine Anthologieserie, also eine völlig neue Geschichte, aber unter selben Titel und mit ähnlichem Ansatz von was, wenn die Wut eskaliert in eine bestimmte Richtung. Ich habe die dieses Jahr geguckt, die kam 3 Jahre später, die war auch gut, fand ich, die zweite Staffel. Aber ja, dass da jetzt nur noch 80% weggegangen sind oder nicht wiedergekommen sind, ist doch erstaunlich. Denkst du, die wissen alle, dass es eine Anthologie ist und sie deswegen nicht gucken müssen? Oder ist das schon wieder zu weit weg, dieser Hype von damals, dass man sich erinnert und sagt, ach, das war doch eine gute Serie?
Ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich vor allem der Zeitraum. Ich glaube, wenn ich Beef höre, ich habe tatsächlich gar nichts davon geschaut. Aber wenn ich Beef höre, dann denke ich, oh, das war doch ein Riesenhype. Da ist Qualität dahinter. Das war super. Das hat vielen Leuten gefallen. Ein Positivbeispiel von einem anderen Streamer, wie sowas funktionieren kann, wäre für mich The White Lotus. Das war auch mit tollen Stars, sehr bissig, sehr garstig, so eine Serie. Und da kam aber dann auch rasch Nachschub und kontinuierlich Nachschub. Und da gab es auch viel Word of Mouth, also viel Mundpropaganda. Ich glaube, das hätte bei Beef ähnlich gut funktioniert, wenn die sich nur ein Jahr Zeit gelassen hätten. Also wenn das wirklich noch im Kopf gewesen
wäre
und auch groß geworben damit, dass es eine Anthologieserie ist und jetzt ein neues Kapitel kommt und dann aber irgendwo halt man sofort versteht, warum ist das eine Anthologieserie? So bei The White Lotus verstehst du es ja, da ist immer einer, sind immer in einem Resort so, in einem anderen Resort, Eat the Rich mäßig geht's dahin, jede Staffel. Und das haben sie dann bei Beef versäumt. Ich glaube, dass es vor allem die 3 Jahre waren. Was glaubst du?
Ja, ich denke auch, dass es einfach dieser Abstand ist und natürlich ist es wieder derselbe Showrunner, der dahinter steht. Und das hast natürlich das Problem, du hast einen Hype, den du nicht vorhergesehen hast. Das heißt, du kannst nicht schon, bevor die erste Staffel kommt, schon anfangen mit der zweiten irgendwas zu planen, sondern die mussten erstmal realisieren, oh, wir haben da was Großes, geben wir dem Herrn mal noch eine Staffel, obwohl es als Miniserie irgendwie angelegt war. Und ja, dann passiert sowas und ist natürlich jetzt auch nicht wieder dann, wenn es nicht wieder den gleichen Hype auslöst, fehlt dann auch die Werbung dafür zu sagen, ich glaube, die Hälfte der Leute, die vielleicht damals Beef gemacht haben, haben überhaupt nicht mitbekommen, dass da eine zweite Staffel erschienen ist, dass da einfach die Aufmerksamkeit nicht da ist. Ich schmeiß dir mal einfach noch so ein paar Zahlen, die ich spannend fand, an den Kopf. Running Point, wenn du dich erinnerst, Basketball-Sportserie. Ich weiß, dass Matthias sie mochte in unserer Redaktion. Hat 40-50% des Publikums eingebüßt mit Staffel 2, die jetzt dieses Jahr kam. One Piece, was ja wirklich eine große Fantasy-Serie ist, auch wieder mit so einem Zeichentrick-Vorlage oder Anime oder sogar Manga im Rücken, hat 30% eingebüßt, obwohl ich würde mal sagen, trotzdem Leute sich noch für interessiert haben.
Ja,
zumindest, was
ich
wir
zum
so
Beispiel.
Mitbekommen haben. Ja, ich habe es auch noch gerne geschaut. Eine Serie, wo ich nicht mal sagen kann, worum es geht, ist A Good Girl's Guide to Murder. Die habe ich wahrscheinlich auch in Staffel 1 schon nicht mitbekommen. Deswegen wundert es mich nicht, dass in Staffel 2 80% abgesprungen sind. Und Men on the Inside oder Staffel 1 Undercover im Seniorenheim ist wohl so massiv eingebrochen, dass sie nicht mal in den Charts aufgetaucht ist von Netflix.
Das hatte ich mir auch notiert und das ist super traurig. Das ist eine tolle, ist eine tolle Krimi-Comedy. Und aber auch wieder so ein Fall von nett.
Mhm.
Und dann, ist irgendwie so nach Staffel 1 die Luft raus und dann fehlen da die Zugpferde, um die Leute zurückzuholen.
Ja, das ist natürlich kein Phänomen, was jetzt erst seit diesem Jahr stattfindet, sollten wir vielleicht dazu sagen. Also es ist vorher, hatten wir die Fälle schon, sowas Altered Carbon zum Beispiel, hat kaum mal noch jemand Staffel 2 geschaut. Fate the Wings Saga, außer dir, Andrea, oder? Das hast du dann noch
gesagt. Ich hätte mich so gefreut, wenn es weitergehen würde.
Ich zum Beispiel hätte mich mega über Shadow and Bone gefreut, aber das gleiche mit dem Fantasy-Phänomen natürlich. Und es gibt aber auch, sollte man nicht verschweigen, wenige Ausnahmen, wo das nicht zu verzeichnen ist, dieser Rückgang, nämlich Bridgerton. Da haben 13% mehr Staffel 3 geschaut. Ich glaube, das ist auch ideal, so eine Serie. Man hat dieselben Figuren, aber es gibt dann wieder eine neue Story, mit der man frisch anfangen kann. Das ist ideal. Und Lincoln Lawyer ist stabil geblieben, was auch schon als Erfolg zu verbuchen ist.
Zu Recht. Oh mein Gott, ich liebe Lincoln Lawyer. Ist eine meiner liebsten Netflix-Serien tatsächlich. Bridgerton finde ich auch super spannend, weil da ja auch 2 Jahre zwischen den Staffeln liegen. Ja. Das sind ja Großproduktionen.
Aber das ist tatsächlich jetzt schon so eine richtige Marke geworden, ne? Mhm. Wo die Leute zurückkehren, wo sie vielleicht auch zurückgekehrt wären, wenn Henry Cavill bei The Witcher geblieben wäre.
Ich glaube, Bridgerton ist einfach gut genug darin, oder was heißt gut genug? Bridgerton ist, glaube ich, ohne dass ich es gesehen habe, sehr gut darin, ein ganz bestimmtes, wichtiges Gefühl zu erzeugen, wenn du es schaust.
Auf jeden Fall.
Und Gefühle kannst du gut abspeichern. Da hörst du Bridgerton und denkst dir, ach ja, da will ich dahin.
Ich will wieder meine Romantik-Dosis.
Genau, da will ich zurückkehren. Und das musst du, glaube ich, das musst du schaffen, wenn du eine Netflix-Serie bist. Da reicht nett einfach nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist auch Netflix nicht der einzige Streamer, bei dem das passiert. Also wenn wir zum Beispiel bei Disney Plus schauen, Daredevil Born Again, haben leider auch viel weniger Leute die zweite Staffel geschaut. Shame on you. obwohl der jetzt zum Glück ja schon eine dritte vorbestellt war, wo ich heilfroh war, weil ich dachte, also wenn diese Zahlen geblieben wären, dann hätten wir wahrscheinlich keine dritte Staffel mehr bekommen. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber da ist Netflix natürlich viel auffälliger, weil es deutlich mehr Serien raushaut, deutlich mehr abgesetzt wird, deutlich mehr dann halt deutlich ist, dass sie nicht zurückkehren für Staffel 2. Du hast vorhin schon White Lotus erwähnt. Hast du noch andere Beispiele, wo umgekehrt die Zuschauerzahl wächst im Kopf so spontan?
Ich kann dir auf jeden Fall zu White Lotus sagen, dass es 63% Zuwachs hatte, was ja unglaublich ist, also quasi nochmal umgekehrt, durch kurze Wartezeit, hohe Qualität, Mundpropaganda, alles mögliche, gutes Timing auch von HBO offenbar, gutes Casting, gutes Timing, gutes Writing in kurzer Zeit. Positivbeispiele, ich habe zwar die genauen Zahlen nicht, aber es gibt natürlich auch sowas wie Squid Game oder Stranger Things bei Netflix, die auch lange haben warten lassen auf eine nächste Staffel, dann aber trotzdem wieder sehr, sehr gut geschaut wurden.
Diese Schwelle geschafft haben von, sie sind ein Ereignis, da kommen Leute für. Ja.
Genau, also die wirklich diesen Event-Charakter einfach für sich festmachen konnten.
Ja. Okay, dann wir haben jetzt euch ein paar Zahlen um die Ohren gehauen. Wenn du nicht noch welche loswerden willst, Andrea, dann gehen wir mal zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Nämlich natürlich, wir wollen die Gründe ausloten. Warum bleiben Leute weg? Vielleicht ein bisschen an uns gemessen, vielleicht auch einfach an so Streaming-Trends, die man durchaus schon beobachten kann. Ist Netflix selbst schuld? Würde ich mal auch hier an dieser Stelle in die Runde werfen, dass die Leute nicht zurückkommen, während anderswo das nicht passiert. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, eigentlich sind für mich schon Serien so ein bisschen wie Franchises. Ne? Selbst im Kino haben wir das ja auch bei den ganzen Marvel-Filmen. Leute kehren zurück, wenn sie den ersten Teil mochten. Also wenn sie die erste Staffel mochten, müssten sie eigentlich auch sagen, auch da komme ich wieder zu Netflix oder einem anderen Streamer, um mir das anzuschauen. Aber das wird natürlich immer zunehmend schwieriger. Den ersten, vielleicht auch so mit größten Punkt haben wir schon erwähnt, das sind die Produktionszeiten. Die fallen bei Serien einfach immer länger aus heutzutage. Früher hatte man das natürlich bei Network-Serien jedes Jahr pünktlich im Herbst eine neue Staffel. Man wusste, da kam was, da konnte man sich drauf verlassen. Das Streaming-Zeitalter hat diese Routine zerstört. Wir haben jetzt so Wartezeiten von meistens so 2 Jahren, häufig auch mal 3 oder 4, je nach Größe der Produktion, was man da so reinbuttern muss. Also selbst auf sowas wie House of the Dragon oder Wir zwei Ringe der Macht, wo wir sehnsüchtig auf die nächste Staffel warten, ist natürlich einfach auch viel an die Produktion geknüpft. Man muss drehen, man muss Effekte produzieren, die vorzeigbar sind, hoffentlich. Und das dauert. Und wenn man jetzt nicht super Fan ist, dann sagen viele vielleicht, okay, das ist mir zu viel, ich komme nicht mehr hinterher, ich nehme meinen Hut. Fällt dir spontane Serie ein, wo du gesagt hast, also du hast ja vorhin schon eine erwähnt, aber wo du sagst, ja, nee, da habe ich dann irgendwann den Riegel zugeschoben und gesagt, nee, brauche ich nicht.
Da habe ich einige Beispiele für dich.
Komm mal her.
Ich kann dir mal ein paar Netflix-Serien nennen, die ich nach Staffel 1 abgebrochen habe. Das war zum Beispiel sowas wie Alice in Borderlands. Mhm. Squid Game tatsächlich auch. Da war für mich persönlich, war die Zeit zu lang. Mhm. Zwischen Staffel 1 und 2, da bin ich nicht mehr reingekommen. Sandman, großes Fantasy-Spektakel, das dann ja mich jetzt auch nicht endlos abgeholt hat in Staffel 1. Und dann habe ich einfach für die zweite Staffel nicht mehr eingeschalten. Auch natürlich die Neil Gaiman-Sache war natürlich auch schwierig. Da hatte ich dann auch einfach keine Lust mehr.
Ja.
Avatar war so ein Beispiel. Shadow and Bone war bei mir leider auch so ein Beispiel, liebe Esther, wo ich dann nach Staffel 1 gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr. Lock and Key war nett. Was habe ich denn noch? Die anderen Staffeln, die habe ich tatsächlich länger geguckt. Okay. Sowas wie Orange is the New Black, Queer Eye, Dear White People, Heartbreak High. Das habe ich alles ein bisschen später abgebrochen, als es dann so qualitativ ein bisschen abwärts ging.
Spannend. Finde ich auch gut zu beobachten, dass, und vor allem, als ich dich hier drin habe, ich glaube, ich bin da eher so ein Querschläger, weil ich tatsächlich, wenn ich eine Serie abbreche, das meistens nach Folge 1 oder 2 tue und dann entscheide, will ich nicht. Und wenn ich erstmal eine Staffel durchgeguckt habe, dann will ich auch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Da muss schon sehr viel passieren, dass ich bei Staffel 2 dann aussteige, aber ich glaube, da bin ich nicht der Maßstab.
Ja, mir sind Serien ganz schnell ganz egal.
Okay.
Wenn ich lange genug nichts davon höre. Also da reicht manchmal schon ein Jahr, aber 2 Jahre sind bei mir meistens der Tod für eine Serie, die ich nicht wirklich super fand.
Ja, verstehe. Und ich habe auch letztens ein ganz interessantes Gespräch mit einer unserer Freimitarbeiterinnen geführt, die meinte, hast du irgendwo zu House of the Dragon das Previously On gefunden? Netflix hat das immer so zuverlässig, aber bei HBO finde ich das nicht. Also, dass es nicht direkt im Streamingdienst mit integriert war, sondern man das aktiv suchen musste, wenn man jetzt sich nochmal auffrischen wollte, eine Staffel, und das wollte sie ja. Und umgekehrt habe ich dann gedacht, stimmt, Netflix hat das schon ziemlich früh, ziemlich eingeführt, dass man sofort nochmal diesen Impuls bekommt von, was war nochmal los? Wir helfen euch auf die Sprünge, falls ihr nicht richtig aufgepasst habt in den vorigen Staffeln oder euch nicht mehr alles so abrufen könnt. Und das führt mich gleich zu unserem nächsten Punkt, denn ich denke tatsächlich auch dieses Binge-Modell, was Netflix ja schon eigentlich seit der Einführung hat, dass alle Folgen auf einmal rausgeschmissen werden, ist ein großer Faktor dafür, dass so eine Serie, die eigentlich Hype haben könnte, schnell verpufft.
Mhm.
Dass wir bei der wöchentlichen Ausstrahlung, sowas wie Game of Thrones, House of the Dragon, jede Woche drüber reden können, was ist jetzt in The Last of Us passiert, welche Figur ist jetzt gestorben, was ist da passiert bei The Boys oder so. Und bei Netflix ist das natürlich, man könnte sagen, nutzerfreundlich, dass man sagt, ihr könnt selbst entscheiden, in welcher Schnelligkeit, in welcher Geschwindigkeit ihr eine Serie schauen wollt. Wir geben euch alle 8 Episoden und ihr schaut die hintereinander weg oder ihr schaut die über eine Woche verteilt oder über Monate. Andererseits ist es natürlich so, dass wenn erstmal alle da sind und man mitreden will, wir kennen das ja in der Redaktion auch, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt möglichst schnell alle Serien gucken, um zu wissen, dass uns niemand spoilert, was am Ende passiert. Und ja, ich glaube, dass trägt bei mir zumindest bei mir dazu bei, dass ich mich häufig weniger an Netflix-Serien erinnern kann, als über was ich über einen viel längeren Zeitraum konsumiert habe.
Auf jeden Fall. Diese ganze Serien-Nerd-Kultur ist ja auch überhaupt erst entstanden dadurch, dass sich die Leute im frühen Internet wöchentlich über so Sachen wie Lost zum Beispiel ausgetauscht haben und dadurch überhaupt erst so ein ganz, ganz eingängiges Fantum und Austausch darüber entstehen hat können. Das ist einfach ohne die wöchentliche Ausstrahlung nicht möglich. Du hast quasi kaum einen Zeitraum, um Gesprächsthema zu sein. Hm. Das sind vielleicht 2-3 Wochen, dann haben es alle gesehen, dann haben alle drüber geredet, fertig. So, kaum Mundpropaganda möglich, weil entweder du guckst das halt gleich oder du bist zu spät dran. Es gibt nur die beiden Extreme. Und die längere Kundenbindung entfällt natürlich auch. Das ist auch so ein generelles Netflix-Problem. Und ich habe hier auch ein Zitat von Evan Shapiro, der sehr viel herumgekommen ist im Fernsehbusiness. Mittlerweile ist er Medienanalyst und der hat gesagt, es ist die Kombination aus extremem Wettbewerb und der Tatsache, dass Netflix sich zum McDonald's des Streamings entwickelt hat. Mhm. Die KonsumentInnen sind nur den Inhalten gegenüber loyal, nicht der Plattform. Und wenn die Inhalte dann halt nur eine Woche relevant sind und wieder verpuffen, dann bleibt gar nichts mehr übrig, warum du zurückkehren solltest.
Ja.
Und ich habe das dann mal so durchgedacht und war da auch wirklich der Meinung, ja, Netflix fühlt sich unter den Streamingdiensten wie das Fastfood an. So, es ist nicht unbedingt immer ungesund, es gibt auch die qualitativ hochwertigen Sachen.
Und es schmeckt ja manche häufig auch. Da kannst du dich immer hinsetzen, kriegst sofort was, musst nicht warten, ne?
Ja, aber gleichzeitig ist es auch so, passt das auch so gut, dass McDonald's für Serien, weil wenn du bei McDonald's essen gehst, auch wenn es sehr lecker war, davon redest du am nächsten Tag nicht mit deinen
Freunden. Sagst du nicht, Freunden. Oh, ich habe da eine richtig gute McDonald's-Filiale entdeckt.
Genau, das machst du, wenn du in einem 5-Sterne-Restaurant warst oder generell ein neues Restaurant entdeckt hast und sagst, hey, boah, da musst du mal hingehen, das ist voll der gute Tipp.
Ja, da McDonald's, gehst du zum Bär bei Disney Plus.
Bei McDonald's weiß jeder, was es ist. Da muss man nicht länger drüber reden. Und ehrlich gesagt, genauso geht's mir auch mit Netflix.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich eine super schöne Analogie, dass man sagt, ja, dieses Fastfood-Prinzip. Und selbst wenn man, ich hatte das letztens bei Wednesday war das. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gibt's hier die Spekulation. Wer ist das Monster? Wer steckt dahinter? Und es wird am Ende der Staffel aufgelöst. Und dann kannst du halt nicht mehr drüber reden oder diskutieren, was irgendwie schon viel vom Gesprächsbedarf wegnimmt. Und dann bleibt eigentlich dieses Theoriespinnen, was ja vielen Leuten, wie zum Beispiel mir, auch große Freude macht, nur noch zwischen den Staffeln übrig. Aber du kannst ja diese Theorieblase nicht 2 Jahre lang aufrechterhalten, die da so als seidene Seifenblase über allem schwebt, sondern dann kommt ja viel schneller schon was anderes hinterher im Fastfood-Restaurant. Da steht schon der nächste Kunde an der Kasse und sagt, geben Sie mir bitte diese Serie.
Da gibt's schon den nächsten McFlurry mit dem nächsten Geschmack und dann isst du den halt.
Genau. Und da würde ich tatsächlich auch noch einen Namen geben, nämlich das Überangebot von Netflix, wenn wir schon dabei sind, dass wir uns ein bisschen durchhangeln. Also nicht nur die Produktionszeiten, das Binge-Modell, sondern auch das Überangebot, weil einfach der Streamer so viele Serien raushaut, dass man bei den Rückkehrern, bei so neuen Inhalten gar nicht mehr natürlich diesen Neuigkeitsbonus dabei hat. Und das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich, dass was Neues kommt, was Neues ist interessant, haben noch nicht so viele gesehen, will ich mal ausprobieren, was könnte das sein? Oder auch ein neuer Hype von mir, der schon entstanden ist. Aber versuch mal jemanden für die 2. Staffel von der Serie, die du gut findest, die aber vor 2 Jahren gestartet ist, zu begeistern. Schwierig, habe ich festgestellt.
Ja, und vor allem, ich verbinde mit einzelnen Streamingdiensten meistens ganz bestimmte Serien, die gerade laufen. Und das habe ich mit Netflix, kann ich mit Netflix gar nicht haben, weil da habe ich irgendwie vielleicht gerade eine Woche lang Hype und dann ist der schon wieder weg und dann dauert es ja aber auch wieder eine Weile, bis die nächste wirklich große, interessante Serie für mich startet. Ich habe zum Beispiel, wenn ich an Amazon denke, dann denke ich, ah ja, da bin ich jetzt ein paar Wochen gut mit Reacher beschäftigt. So. Oder wenn ich an Paramount Plus denke, ah ja, da bin ich jetzt gut mit Star Trek Strange New Worlds erstmal beschäftigt, fühle ich mich aufgehoben. Jede Woche kommt eine neue Folge. Bei Disney Plus gucke ich dann irgendwie einen super tollen Thriller, Furious. Starke Empfehlung. Kommt halt wöchentlich und ich freue mich drauf. Und dann habe ich auch ein paar Wochen lang Zeit, also jetzt auf die Arbeit gesponnen, mir auch einen Text dazu zu überlegen. Und dann schreibe ich den und dann kommen aber immer noch ein paar Folgen raus und die Leute haben halt Zeit, das zu schauen.
Ja.
Und so entspinnt sich ja langsam so ein Netz an Empfehlungen, bis das dann vielleicht sogar noch zum Hype wird, wenn das Finale läuft. Das kann Netflix nicht garantieren.
Ja. Ich denke auch sowas wie Widow's Bay, was ja groß für Amazon jetzt geworden ist, wäre bei Netflix wahrscheinlich total verpufft.
Wenn es bei
Netflix gestartet wäre und dann hätte es nicht diesen Apple-Effekt gehabt von, oh, da gibt's was, müsst ihr euch vielleicht sogar mal einen neuen Streamingdienst für anschaffen, weil das einfach toll ist. Und da habe ich häufig bei Netflix auch so das Gefühl, ich muss hinterherkommen, hinterherhecheln. Gerade wir für Arbeit müssen natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr schauen, auch mal reinschauen in Sachen, die uns vielleicht nicht auf den ersten Blick interessieren. Und da denke ich häufig, oh, diese Serie interessiert mich schon ein bisschen, muss ich mal reingucken, aber ich muss eigentlich erstmal die aus letzter Woche zu Ende bringen, habe ich noch gar nicht geschafft. Ich habe ja noch drei andere Streamingdienste. Und ja, wenn dann halt so immer hypigere Sachen nachproduziert werden, die jetzt dann diesen Aktualitätsbonus auf sich verbuchen, wir gucken ja auch jede Woche auf die Netflix-Charts, da ist dann halt meistens jede Woche eine neue Serie vorn, ist es halt schwer, dem hinterher zu rennen, beziehungsweise anderen zu sagen, nee, halt mal kurz an und guck nochmal zurück, da gibt's noch was du verpasst haben könntest, was sich noch mehr lohnen könnte.
Ja, und das Netflix wirkt auch so ein bisschen wie die Rumpelkiste. Also als würde ich da vor einer riesigen Theke stehen und das sind einfach ganz viele Dinge. Und ja, irgendwas kam dann neu dazu, aber ich kann es jetzt auch nicht wirklich auseinanderklamüsern, inwiefern es sich von den anderen Sachen unterscheidet.
Ja. Da gibt es keinen, der dich an die Hand nimmt und sagt, guck mal, hier in diesem Regal steht das könnte was für dich sein. Und im nächsten, ja stimmt, Rumpelkiste, du hast halt nur so schöne Umschreibung dabei, Andrea, die Rumpelkiste und das McDonald's.
Ja, und genau, um McDonald's-Metapher zu bedienen, wenn ich zu McDonald's gehe, dann esse ich auch nicht das Burger-Special, das irgendwie vor 2 Jahren super interessant für alle war, dann esse ich auch das neue Burger-Special, weil ich ja mitreden will, wie das schmeckt. So. Ja. Und dann geht natürlich alles, was vorher kam, gleich wieder ja, verpufft einfach. Ja.
Das würde ich mal an dieser Stelle überschreiben. Ich habe mir das so schön punktuell aufgeschrieben mit die Netflix-Machart tut den Netflix-Serien vielleicht auch nicht so gut. Also damit meine ich nicht hier nur so einen einheitlichen Look von, das sieht irgendwie alles sehr ähnlich aus oder die Story wird ähnlich geführt in den 1000 Thrillern, die da existieren, sondern vielleicht auch für mich so ein Stück weit die Frage, produziert Netflix einfach vergessenswürdige Serien? Möchte ich ja ungern mit einem Ja beantworten, aber irgendwie drängt sich mir dieser Verdacht immer häufiger auf, was natürlich dann auch die Rückkehr interessant macht, wenn man jetzt mal so große Titel wie Stranger Things ausklammert, die da die Ausnahme sind. Aber wenn ich mir immer wieder die neuen Harlan Coben-Serientitel anschaue, die ich kein Stück, keinen Monat lang auseinanderhalten kann, wo auch die Handlungen komplett austauschbar sind, dann ist natürlich klar, das ist ein Erfolg, vielleicht weil es auch leicht konsumierbar ist. Da reden jetzt mal Leute drüber, schaue ich mal mit rein. Ach ja, hat sich schnell weggeguckt, schön, aber würde ich dafür die zweite Staffel gucken, wenn sie 2 Jahre später kommt? Nee, wahrscheinlich nicht. Also selbst sowas, nehmen wir zum Beispiel mal die erfolgreichste Netflix-Serie im ersten Halbjahr, war His and Hers. Ist als Miniserie angelegt, das muss ja Netflix nicht davon abhalten, noch eine zweite Staffel zu bestellen, aber habe ich mir tatsächlich angeguckt, weil ich einfach die Stars, die da mitspielen, sonst mag, fand ich aber total vergessenswürdig, also so, wo ich danach sagte, hat mir jetzt nichts gebracht, wenn ich zurückblicke und sage, zum Glück habe ich diese Serie geschaut, die war so interessant, Andrea, so interessant gemacht.
Vor allem, es hätte auch wirklich eine Harlan-Coben-Serie sein können, das passte ja von der ganzen Story, auch große Stars, perfekt in dieses Netflix-Miniserien-Thriller-Schema, wo du alle 3-4 Wochen eine neue Serie kriegst, die du dann snackst und dann, ja.
Und dann ist es natürlich auch praktisch, man muss sich dem nicht verschreiben. Ne? Man hat eine Miniserie, da weiß man, dann ist Schluss, dann kann man die nächste Serie anfangen, ist doch schön. Ich gucke ja auch gerne meine Miniserie und sage mir, okay, dann habe ich das sozusagen geschafft und kann dann ein Häkchen hintersetzen und das war habe ich abgearbeitet. Und dass ich nicht sagen muss, okay, hoffentlich kommt eine zweite Staffel oder nicht, sondern es ist einfach fertig. Aber gleichzeitig werden wir ja von Netflix auch so ein Stück weit zum Nebenbeischauen erzogen. Das ist ja erwiesen mit dem Second Screen, ne? Das hat mich so wieder so schockiert, als jetzt Anfang des Jahres The Rip kam mit Matt Damon und Ben Affleck. Also das ist ja ein Film, aber da wurde ja trotzdem schon wieder diese Debatte laut oder das, ich weiß nicht,
Matt Damon hat es
gesagt, ne? Der hat gesagt, ja, die wollen ständig, dass wir irgendwelche Informationen wiederholen, damit die Leute, die nebenbei auf ihr Handy gucken, dann auch alles mitkriegen in der Handlung und für die Auflösung verstehen. Wo du dir denkst, wie kann man so denken in einer Serienerzählung, dass man schon von seinem Publikum ausgeht, dass es nicht so aufmerksam zuguckt und deswegen hinterher sein muss, dass die das dann mehrfach präsentiert bekommen. Und das, da so entstehen dann natürlich, ich sage mal, langweilige Serien, wo ich mir, wenn ich wirklich aufmerksam zuschaue, denke, wieso erzählen wir mir das schon wieder?
Ja, Netflix-Serien kann man teilweise wirklich ein bisschen wie Radio behandeln. Und das ist ganz, ganz traurig. Mhm. Also es ist einfach ein Hintergrundrauschen, damit man nicht alleine ist. Das ist das, was du früher, wozu du früher das analoge Fernsehen angemacht hast. Da läuft dann halt irgendeine Show, da guckt man dann, da kann man auch mal rübergehen und das Essen fertig kochen, da kommt man wieder. Vielleicht klickt man manchmal Pause, ja, wenn es gerade spannend ist, aber vielleicht auch nicht so. Und es ist vielleicht auch egal, weil es eh niemanden interessiert, was du mit einer Netflix-Serie machst. Da kommt jemand und sagt, oh, da hast du nebenbei was am Handy geschaut. Jeder weiß, dass das so ist. Und ich würde den Gedanken auch noch weiterspinnen und sagen, dass Netflix-Serien, ich habe nicht die Zahlen dazu, aber bei mir selber ist es so, vielleicht bei dir auch, Esther, dass Netflix-Serien auch deswegen schlechter bewertet werden, weil du sie im Bulk guckst. Das heißt, wenn du, auch wenn du eine gute Serie bei, sagen wir, irgendeinem random Streaming-Dienst hast, die wöchentlich veröffentlicht wird, und eine genauso gute Serie bei Netflix, die du in einem Zug guckst, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bewertungen unterschiedlich ausfallen würden, weil wenn du, ich glaube, wir bewerten Serien auch danach, wie wir uns fühlen, wenn die Serie vorbei ist. Mhm. Und wenn du wöchentlich eine Serie guckst, wo du mitfieberst, wo du mit überlegst, wo du wo du immer wartest und dann kommt das Finale und es ist, oh, es greift dich, es hat dich total so, dann werde ich das bestimmt größer bewerten als eine sauspannende Netflix-Serie, die ich aber in einem runterwürge und dann bleibt aber nichts davon übrig.
Ja.
So, ich glaube, dass das durchaus auch ein wichtiger Punkt ist, dass auch Netflix-Serien, die gute Qualität haben, extrem stark darunter leiden, wie Netflix funktioniert.
Ja, und bei den wöchentlichen Sachen ist es bei mir auch eine Entscheidung. Ich schalte immer wieder ein, weil es mich doch immer wieder interessiert, wie es weitergeht. Und ich ertappe mich auch tatsächlich selbst, Asche auf mein Haupt, so, dass ich Netflix-Serien, die mich so ein bisschen interessieren, dann eher erstmal nebenbei irgendwo, weiß ich nicht, beim Essen kochen oder so anmache.
Ja.
Und dann haben die natürlich gar nicht die Anfangschance zu sagen, oh, da gibt's schon eine schöne Szene, die jetzt irgendwie besonders schön gefilmt ist oder so, weil ich da vielleicht gerade in meinen Kochtopf geguckt habe. Und das ist natürlich eigentlich schade, weil das ja schon die Voreinstellung in unseren Köpfen irgendwie ist, die sagt, vielleicht muss man der Netflix-Serie nicht so viel Platz im Leben einräumen oder so viel Gehirnschmalz wie anderen Serien.
Ja, ich würde halt sowas wie Reacher oder House of the Dragon oder Star Trek Strange New Worlds oder andere Serien oder Furious bei Disney Plus gerade, auf die ich mich mega freue jede Woche, niemals beim Kochen schauen, weil ich da keine Minute verpassen will, weil ich immer nur diese 30, 40, 50 Minuten habe in der Woche. Die sind total precious. So, bei Netflix ist völlig wurscht, ob ich da irgendwie eine halbe Stunde in meinen Kochtopf gucke oder mir die Augen von der Zwiebel tränen, weil
ich würde auch nie für eine Netflix-Serie, fällt mir jetzt gerade auf, so früher aufstehen, weil zum Beispiel das House of the Dragon-Finale gab es vorher bei uns keine Screener vorab, mussten wir also wie alle anderen gucken, bin ich extra eine Stunde eher aufgestanden, um mich dann da schlafverquollen auf mein Sofa zu legen und bloß nicht gespoilert zu werden, was von anderen irgendwie passiert. Netflix haut natürlich auch alle Sachen auf einmal raus, ich kann nie 8 Folgen vor Arbeit schauen, schaffe ich einfach nicht, auch schon von der Veröffentlichung nicht, weil die ja meistens um 9, glaube ich, kommen bei Netflix. Und da ist dann einfach die Chance schon vertan, bevor sie überhaupt gekommen ist. Und einen letzten Punkt, von dem ich noch meinerseits gelesen habe, den ich aber gerne hier mal zur Debatte stellen würde, ist ein Grund für die 2-Staffel-Abspringer, dass Netflix so gut wie keine Werbung reinsteckt in sowas wie, also so Rückkehrer von, da kommt jetzt die 2. Staffel von Running Point, Andrea. Hast du doch bestimmt gesehen. Und das ist natürlich, ich sehe häufiger mal Plakate bei uns in Berlin hängen zu den neuesten Serien, die jetzt starten, bei sowas wie HBO Max oder so, die da ganz viel plakatieren und sagen, hier, kommt zu uns, wir haben da was Tolles, was euch interessieren sollte. Und ich glaube, Netflix ist ganz stark darauf ausgelegt, Neukunden zu gewinnen. Also da kann man schon sagen, okay, hier gibt's ganz viel bei uns oder hier seid ihr zu Hause auf dem Sofa. Aber dann auch noch irgendwie Marketingbudget da reinzustecken, dass was aufgefrischt wird oder dass man zu was zurückkommt, was man vielleicht noch gar nicht gehört hat, das ist natürlich auch schwierig. Da ist vielleicht noch so ein kleiner Nachgrund, dass dann auch 2. Staffeln noch geringere Chancen haben.
Die einzige Serie, wo ich mich dran erinnern kann, dass Netflix selber den großen Hype aufgebaut hat, war Stranger Things, jede Staffel.
Das stimmt.
Da haben sie dann wirklich das Budget reingesteckt, weil das war natürlich auch so das große Powerhouse-Zugpferd schlechthin von Netflix, wo sie sich dann auch neue Rekorde erwartet haben, jede Staffel teilweise auch bekommen haben. Aber ich kann dir nichts anderes sagen, wo ich das so erlebt hätte. Und wenn das halt nur die eine Serie ist, wo gefühlt alle 3, 4 Jahre eine neue Staffel kam, dann ist das ja nicht tragbar.
Ja. Ich habe mir auch mal, Max hat ja so schöne Listen dann, die gesamten Serien, die dieses Jahr schon erschienen sind, bei Netflix angeschaut, um zu sehen, was könnte denn so für mich später nochmal wieder zurücklocken. Und denkst du, ich habe irgendwas gefunden, wo ich sage, oh, dafür brauche ich Netflix unbedingt, selbst wenn jetzt, weiß nicht, alle Streaming-Stricke reißen, muss ich da weitergucken. Ich fand es erschreckend, darüber zu scrollen und zu sagen, ja, ich habe jetzt das gesehen, ich habe zuletzt das geguckt, das war ganz nett. Oh ja, das war eher vergessenswürdig, aber nee. Also.
Ich scroll auch gerade so rüber und sehe halt so Sachen wie hier nuklearer Notfall. Da dachte ich, oh ja, Katastrophenthriller, da muss ich mal reinschauen. Mhm. Jetzt ist es schon so lange her, mache ich jetzt auch nicht mehr. Harry Hole, habe ich eine Folge geguckt, mochte ich nicht. Werde ich jetzt auch nicht dahin zurückkehren. Und lauter so Sachen, ich scroll da auch so rüber und denke mir so, naja.
Den Sachen, wo ich sage, vielleicht ist so, die habe ich jetzt zuletzt geguckt, sowas wie Unsere kleine Farm oder Meine brillante Karriere, sowas Schönes war Wohlfühl-Sachen, die so ein bisschen in die Bridgerton-Gefühlsnische gehen bei mir. Aber ja, warum? Also würde ich jetzt nicht nachtrauern. Wenn die jetzt sagen würden, da wird jetzt Staffel 2 abgesetzt, würde ich jetzt nicht auf die Barrikaden gehen, so wie es früher bei The Society oder so gemacht wurde. Die Zeiten sind irgendwie vorbei.
Ja, und ich muss auch gestehen, die einzige neue Serie von Netflix dieses Jahr, die ich wirklich mochte, The Boroughs, die wurde abgesetzt.
Ja, siehste?
Da haben wir es schon wieder.
Da passiert es dann schon wieder. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, und ich kann dir keine konkrete Antwort geben, warum kommen denn Leute dann zu Netflix, wenn sie nicht für einen bestimmten Hype, eine Hype-Serie kommen, die schon da ist, oder für, irgendwie um was zu entdecken. Ist es dann wirklich einfach diese große Auswahl, dieses Sortiment, oder ist es bei Netflix einfach ein sehr großer Streamingdienst, den alle haben, ist, damit man mit allen drüber reden kann, was sie gerade gesehen haben, auch wenn es vielleicht nicht lange im Gedächtnis bleibt?
Ja, ich würde dafür argumentieren, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, Netflix ist so groß mittlerweile, das ist fast, als würdest du kein Fernsehen mehr haben. Mhm. Also 20 Jahre in die Vergangenheit gereist, wenn du kein Fernsehen hast. So hat sich's vielleicht angefühlt, wenn du jetzt kein Netflix hast. Es ist
Das dazugehören.
Ja. Das hat ganz viel mit FOMO zu tun, glaube ich. Also jeder hat es irgendwie, und es kommen ja auch immer wieder Serien. Es ist immer ein Angebot da. Du kannst dich darauf verlassen, dass ständig was Neues kommt. Das hast du bei keinem einzigen anderen Streamer, den es gibt. Der Streamingmarkt fragmentiert sich ja immer weiter und weiter. Und Leute fragen sich ja auch bewusst, okay, wozu soll ich denn jetzt noch dieses ganze Geld ausgeben, wenn es da eh nur zwei Franchises bei dem Streaming-Anbieter gibt, wo einmal im halben Jahr eine Serie kommt, die mich interessiert. Netflix hat halt ständig Nachschub. Und dann nimmt man es vielleicht auch eher in Kauf, dass die Qualität jetzt nicht die größte ist. Aber absolut berechtigte Frage, weil es widerspricht ja ein bisschen dem, dort verpufft eh alles, warum soll man es dann haben?
Ja, weil die Zuschauerzahlen, also die Abonnentenzahlen, die sind ja durchaus gestiegen. Da gab es jetzt einen Rekord 2024/25. Die hatten jetzt 325 Millionen Subscriber erreicht. Also ein enormes Wachstum stand Januar 2026 dieses Jahr. Wo ich dachte, das hätte ich nicht vermutet, dass trotz der Qualität, über die ja viel gelästert wird bei Netflix, diese Zahlen weiter steigen.
Hm. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich persönlich Netflix abonniert hätte, wenn ich es nicht für die Arbeit bräuchte.
Ja.
Und ich glaube, Netflix wäre durchaus einer der Streamingdienste, die ich nur punktuell abonnieren würde.
Absolut.
Wenn halt jetzt zum Beispiel endlich mal nach 50 Jahren die zweite Staffel von Three Body Problem kommt oder eben One Piece Staffel 2, wo du halt, gerade weil es auch als Binge rausgehauen wird, brauchst du ja nur den einen Monat. Und dann bist du halt wieder weg und dann wartest du halt vielleicht auch ein bisschen und packst dann mehrere Serien mal in einen Monat rein. Dass viele Leute dann tatsächlich dranbleiben, kann ich mir vorstellen, liegt auch daran, dass es die Streaming-Welt einfach kompliziert geworden ist. Also dir jetzt zu überlegen, okay, da deabonniere ich Netflix, damit ich den Streaming-Dienst abonniere und dann kostet das dort so viel. Ich glaube, viele handhaben das so, Baseline immer Netflix und dann halt noch einer dazu, wie es gerade passt.
Total, ich kenne das ja auch, weiß ich nicht, wenn irgendwie man Werbung im Briefkasten hat, so dieser Stromanbieter oder Telefonanbieter ist viel günstiger als den, du hast aber dieser Aufwand von, ich muss jetzt wechseln, ich muss einen bürokratischen da irgendwas investieren, um da rüber zu wechseln, das ist natürlich nicht zu verachten.
Netflix ist maximal unkompliziert. Ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen.
Aber unkompliziert heißt natürlich nicht, dass wir uns da immer drüber freuen können. Deshalb würde ich an dieser Stelle mal anschließend an diese Gründe, die ich hier schließen würde, es sei denn, du hast noch einen Grund, den du vortragen willst, warum Staffel 2 weniger geschaut wird, den ich noch vergessen habe.
Nee, das hat das alles schon sehr gut abgerundet.
Dann würde ich mal mit der These weitermachen, dass mittlerweile Absetzungen für Netflix viel weniger riskant sind, als eine Serie zu verlängern. Einfach schon mit diesem ganzen Hintergrund wissen, was wir schon jetzt besprochen haben. Also nach Staffel 1, es ist ja schon immer so, dass Netflix-Serien abgesetzt werden. Wir reden da seit der Streamingdienst an den Markt gegangen ist, von dass Netflix viel produziert und deswegen auch viel absägt, wenn die Zahlen nicht stimmen. Nach einem Monat wurde da ja immer früher viel raufgeguckt. Dann war mal wichtiger, wie lange Leute dran geblieben sind innerhalb der Serie. Da verschieben sich ja auch so ein bisschen die Zahlen. Aber ja, das ist ein Trend, der jetzt nichts Neues ist. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es viel weniger Gegenwind mittlerweile, dass wenn was abgesetzt wird, wie The Boroughs, hast du gerade gesagt, da jetzt niemand mehr sagt, aber ich wollte doch die Stranger Things Rentner weitersehen, was da noch kommt. Vielleicht auch ein Stück weit, weil halt schon das nächste nachgerückt ist oder weil du dich gar nicht erst richtig emotional investieren konntest. Wer weiß. Und deswegen, ja, ich denke halt an so viele Aufstände, Fanaufstände, ne? Wenn man an eine Absetzung denkt, dann ist da immer eigentlich dieser Gedanke da von, man ist sauer, da hatte man vielleicht Freude dran gehabt, man hat die erste Staffel durchgeguckt, aber was ist, wenn jetzt Staffel 2 nicht kommt? Ich habe mal aufs letzte Jahr geschaut, bei den Netflix-Absetzung, was da dabei war, Andrea. Du kannst mir jetzt mal Gefühle dazu sagen. Territory, so Yellowstone-Western-Ersatz, Australien, was zu Netflix kam, nicht geguckt. Ich habe es geguckt, war überhaupt nicht böse, dass es abgesetzt wurde. Weil es war nicht schlecht, aber es war auch nicht, dass ich sage, boah, das ist wirklich jetzt das neue Yellowstone. Sandman. Hast du ja schon erwähnt.
Habe ich schon erwähnt, habe ich nach Staffel 1 gar nicht mehr weitergeschaut und dann, weil es abgesetzt wurde oder beendet wurde, dachte
das
ich...
Das genau, hatte ja jetzt ja noch andere Gründe mit Neil Gaiman, dem Skandal, aber haben sie irgendwie so halb zu Ende geführt, aber fühlt sich trotzdem ein bisschen abgesetzt an. Erinnerst du dich noch, Dad-Serien, an The Recruit?
Ja, das war doch die Serie mit...
Noah Centineo.
Centineo und von demselben Macher von... The Night Agent? Oder warst du Rookie? Ich krieg's grad nicht mehr hin. Es war auf jeden Fall ein absoluter Top-Dead-Serien-Produzent.
Auch nicht verlängert. Wo ich tatsächlich noch ein bisschen Gefühle für hatte, aber jetzt auch nicht übermäßige, ist The Residence. Das war ein bisschen größer. Mit Ermittlungen im Weißen Haus. Whodunit war nett gemacht. Dachte man, kann man ewig verlängern in unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Residenzen, wie der Titel schon sagt, aber wurde auch abgesägt.
Das war auch ein Fall von, ja, die fand ich nett.
Ja.
Naja, und jetzt ist sie halt zu Ende.
Genau.
Ist auch okay.
Ist ja, kann man ja auch abgeschlossen irgendwie schauen, ne? Genau. Bei Pulse weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Sagt mir der Name schon gar nichts mehr aus meinen Notizen. FUBAR habe ich zumindest schon mal gehört. Da war irgendeiner
Arnie.
Von den... Arnie, genau. Arnold Schwarzenegger dran geknüpft. Einer von den großen Actionstars.
Auch irgendeiner von den Dead-Serien
Aber da siehst du, nicht mal ein großer Schauspielname wie der kann den Serie da noch retten.
Das fand ich wirklich krass, dass FUBAR nicht größere Wellen geschlagen hat. Qualitativ war das halt auch wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Das habe ich auch nach einer Folge abgebrochen. Eieiei.
Ja, und deswegen, also da ist dann, wenn überhaupt, ein kurzer Aufschrei da, aber halt genauso nachhallend wie die Serien wahrscheinlich selbst in ihrem Einschlag in die Netflix-Landschaft. Und das, ja, nicht mehr so präsent wie früher, wo vielleicht auch noch ein bisschen weniger Serien produziert wurden, habe ich mich gefragt, warum schreit oder wird heute nicht mehr so viel geschrien? Ist einfach so viel, weil so viel auf einmal passiert, dass man es gar nicht mehr mitkriegt, wenn eine kleine Blase sagt, aber ich wollte doch FUBAR Staffel 2 schauen. Oder was passiert da? Und das würde ich tatsächlich auch auf Filme ausweiten, denn wir haben ja häufig auch Netflix-Fortsetzungen, die kommen. Also ja, Enola Holmes 3 habe ich mir auch noch angeguckt, aber ja, habe ich da jetzt auch schon...
War nett, ne?
Genau, nett. Kann man nett gucken, kann man nett wieder vergessen. Charlize Theron's The Old Guard kam
Ach,
ja
du Heilige.
Fünf Jahre nach dem ersten Film.
Und vor allem, hast du den gesehen, den zweiten Teil erst?
Ja. Leider.
Der endete ja auf einem, also ich fand den ersten ganz cool und habe mich auch gefreut, dass da mehr kommt. Charlize Theron, Action geht natürlich immer.
Ich dachte auch, da kann man gut was mitmachen, aber der zweite, ich kann dir nicht mehr sagen, was die Handlung war.
Die Handlung war völlig Banane, genauso wie das Ende, endete auf einem kompletten Cliffhanger. Also das ist wie als hättest du einen großen Film einmal durchgeschnitten und da endete der und Teil 3 wird halt wahrscheinlich nie kommen, weil Teil 2 wurde nicht groß beworben, war richtig schlecht, hat kaum jemand geguckt und dann bleiben die Leute halt auf sowas sitzen.
Ja.
Und um sich nicht weiter drüber Gedanken zu machen, wird gleich das nächste hinterhergeschoben quasi.
Ja. Und als dritten Film, um da so ein bisschen die Serie noch zu erweitern, habe ich noch Der Schacht 2 mitgebracht. Das war ja auch ein mega Erfolg, den Netflix sich eingekauft hat, als großen spanischen Hit. So Mind Game, was passiert hier? Sci-Fi-Szenario in so einem Schacht, wo Leute ausbrechen müssen. Und ähnlich, die Fortsetzung kam viel später, auch nur noch von Netflix produziert. Und die Qualität war so, Ach ja, Netflix halt, ne? Schulterzucken und weitergehen.
Ja, das war auch so ein klassisches Beispiel dafür. Ich habe den ersten gesehen, fand den super, habe mich voll auf den zweiten gefreut. Dann meintest du oder jemand anders aus der Redaktion, ja, ist leider nicht so gut. Und dann so, okay, dann gucke ich es nicht. Dann habe ich Besseres mit meiner Zeit zu tun.
Ja, ja.
Also das ist halt auch dann mit dem qualitativen Abfall eine self-fulfilling prophecy.
Ja. Und deswegen gehe ich tatsächlich inzwischen davon aus, dass Netflix gar nicht mehr so die Scheu hat, irgendwelche Sachen abzusetzen, weil da kommt sowieso kein Backlash mehr hintenrum, wenn die sowieso nicht so mehr in Erinnerung sind. Worüber soll ich mich beschweren, wenn ich mich nicht mehr erinnere? Dann kann man es auch gleich absetzen, beziehungsweise gar nicht erst verlängern. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Die Miniserienstrategie ist ja etwas, was wir schon seit einiger Zeit bei Netflix beobachten. Nehme ich an, du auch, Andrea. Wir schreiben ja häufig mal Artikel zu, ihr müsst diese Netflix-Serie an einem Nachmittag gucken.
Durchaus. Und ich habe auch so einige Miniserien schon gesehen bei Netflix.
Ja, und da sind auch echt gute Sachen dabei, die man auch gerne nochmal gucken kann, weil sie wirklich qualitativ hochwertig sind. Aber für mich ist so ein Stück weit natürlich auch die Frage, heißt das jetzt, dass wir in Zukunft nur noch Miniserien bei Netflix bekommen, weil zweite Staffeln immer uninteressanter werden und auch keine Leute mehr zum Abo anregen bei Netflix? Warum sollte man dann überhaupt noch eine Serie fortsetzen und stattdessen einfach alle als Miniserien erstmal zumindest ankündigen? Da wird dann schon die Erwartungshaltung für mich zumindest klein gehalten von, ach ja, wenn es so eine Miniserie ist, dann kann ich da ja mal einschalten, das ist doch schön, da habe ich nicht viel Aufwand, da muss ich mich nicht irgendwie dem verschreiben. Das ist ja schlimm, auch in der heutigen Zeit, sich irgendwas zu verpflichten, Andrea.
Also ich bin mir sicher, dass es weiterhin eine gute Mischung bleiben wird. Ich glaube aber, dass die Miniserien zunehmen, weil das haben wir ja auch schon gesehen. Also wir stecken ja schon mittendrin im Zunehmen der Miniserien, das ist ja kein Geheimnis mehr, dass das bei Netflix immer mehr wird, gerade was so die Thriller- und Krimikost betrifft.
Mhm.
Netflix ist, habe ich das Gefühl, manchmal auch so ein bisschen zu einem ZDF 20:15 Programm geworden oder ARD 20:15 Programm, wo du halt einfach immer die nächste halb austauschbare Krimi- oder Thriller-Serie hast, die du halt so gucken kannst, weil du es halt magst und dich wohlfühlst, also Cozy Crime.
Mhm.
Wohlfühlen im Grausamen quasi, ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit. Und nur Miniserien raushauen wäre natürlich ein Problem, weil dann hast du gar keine Langzeitbindung mehr, weil dann hast du nur noch das punktuelle Einschalten. Und man muss schon sagen, dass eine zweite Staffel ja auch um einiges billiger sein kann als eine erste Staffel, je nachdem, welches Genre du bedienst, wie es produziert wird. Hast du halt vielleicht die Sets schon, du hast die Leute schon unter Vertrag, es muss nicht nochmal verhandelt werden, die Infrastrukturen stehen schon.
Du kannst ganz anders an Storytelling randrehen. Du musst gehen, du musst ja immer in der ersten Staffel dieses Establishing, also dieses Aufbauen der Welt erstmal leisten, bevor du irgendwas mit den Figuren noch weitergehend anstellen kannst, ne?
Und vor allem will Netflix ja auch engagierte und ambitionierte Serienmacherinnen und Serienmacher haben. Sie wollen ja nicht nur Einheitssumpf, sie wollen ja auch Sachen, die herausstechen. Und dafür lockst du natürlich auch mit dem Versprechen, du kannst eine Geschichte erzählen. Und viele wollen das halt nicht als Miniserie machen, sondern brauchen dann mal 2-3 Staffeln dafür. Und da weiß ich nicht, wie das aktuell ist, aber ich kann mir vorstellen, dass viele renommierte GeschichtenerzählerInnen sagen, nee, sie gehen nicht mehr zu Netflix, wenn sie auch woanders Angebote kriegen.
Andererseits glaube ich auch, dass es dann leichter ist, vielleicht mal einen Filmemacher zu dir zu locken, wenn der sich jetzt nicht auf Dauer verpflichten muss, sondern man sagt, das ist eine Nicholas Winding Refn-Serie, Mensch, hier bei Netflix, kannst du einschalten. Und gleichzeitig sagt Refn nicht, oh, ich will jetzt nicht dauerhafter Netflix-Filmemacher werden, sondern vielleicht mal einfach die finanziert bekommen. Das sehe ich schon als Vorteil auch für Filmschaffende, dass die da eine Chance sehen können. Gleichzeitig hat man natürlich nicht auf Netflix-Seite, wenn man sagt, es ist eine Miniserie, dann ist gleich dem Riegel vorgeschoben, dass Fans fragen, gibt es da eine neue Staffel? Oder enttäuscht sind, wenn keine kommt, sondern dann war es ja von vornherein so kommuniziert. Umgekehrt haben wir natürlich auch immer Serien, die eigentlich als Netflix-Miniserien angekündigt werden und dann auf einmal eine zweite Staffel bekommen. Siehe, Squid Game hatten wir ja, war Staffel 1 wirklich nur als eine ausgelegt, war ein Riesenerfolg, hat Netflix gesagt, nee, das machen wir weiter, das machen wir eine ganze Serie draus. Ob das jetzt erfolgsbringend war, für die Zuschauerzahlen sicherlich schon. Für die Zufriedenheit der Leute, die Squid Game bis zum Ende geguckt haben, weiß man nicht.
Ein anderes Beispiel dafür ist Untamed. Das kam, ich glaube, letztes Jahr raus. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann Untamed kam. Gab es bisher eine Staffel.
Ich hätte auch so letztes Jahr geschätzt.
Mit Eric Banner als Wildlife-Sheriff.
Im Yosemite-Nationalpark.
Genau, mit Sam Neill prominent in einer von seinen letzten größeren Rollen. Fand ich eine richtig tolle Serie. Das war ein richtig gute Thriller-Überraschung für mich. Auch natürlich mit den wunderbaren Bildern im Nationalpark und so ein grimmiger Eric Banner. Geht irgendwie immer, bin ich drauf gekommen. Das ist, war auch eine tolle Entdeckung. Und das war als Miniserie angekündigt. Dann haben sie gesagt, oh, das war ja ein großer Erfolg. Na, da machen wir Staffel 2. Und dann nehmen sie ihn, also das Versatzstück Eric Banner, was schon das Wichtigste war, in den anderen Nationalpark, was das Zweitwichtigste war der Serie. Und dann hast du die Mischung wieder.
Ja.
Und hoffentlich wieder einfach einen spannenden Thriller. Das ist ein Beispiel, wo ich denke, dass es funktionieren könnte.
Ich denke auch. Aber das ist natürlich, es kommt mir schon so ein bisschen hinterhältig vor, das auf diese Weise zu kommunizieren. Also ich lasse mich da auf eine Miniserie ein oder denke, boah, Beef war so toll, super ein alleinstehendes Ding und dann wird da noch was dran gehängt und das kann halt, kann man mögen, kann man nicht. War ja bei Big Little Lies ähnlich. Ist ja nicht so, dass Netflix das erfunden hat. Aber gerade bei so einem Fall wie zum Beispiel Adolescence war ja ein Mega-Erfolg. 4 Folgen abgeschlossen in sich, großer Impact auf das in der Streaming-Welt. Kann Netflix natürlich nicht die Finger von lassen und sagen, nee, lassen wir so stehen, war toll. Sondern da kommt jetzt irgendwie noch ein Format, was jetzt nicht dieselben Leute aufgreift, aber vielleicht irgendwie in dieselbe Sparte haut, sich den Titel ausborgt, damit die Leute zurückkommen und sagen, oh, Adolescence war ja damals gut, da muss ich mal gucken, was jetzt das nächste wird. Auch so ein Markenname, der jetzt weiter ausgebaut wird. Also das finde ich so ein zweischneidiges Schwert. Da fühle ich mich manchmal schon so ein bisschen verarscht.
Ja, das verstehe ich total. Vor allem, wenn es halt so ein Ausnahmeprodukt, wollte ich jetzt schon sagen, das auch zynisch natürlich, wie Adolescence ist, dass du das dann nicht stehen lässt, das ist, finde ich, auch traurig, weil dann nimmst du ja, dann nimmst du dem der Serie, die so ein großer Erfolg, ja, das Alleinstellungsmerkmal, weshalb sie das geschafft hat. Wenn du jetzt hingegen sowas wie Untamed machst, was eigentlich auch sehr austauschbare Thriller-Serie ist, mit ein paar Fassadstücken, die wirklich gut waren, dann finde ich es absolut gerechtfertigt und ich als Fan der ersten Staffel freue mich, wenn es weitergeht, wenn es da mehr davon gibt. Ich sehe das aber wie du. Es gibt natürlich Pro und Contra und ja, verstehe es aber auch, diese Machart von Netflix.
Also ich finde es zumindest insofern besser, dass man dann nicht so viele Cliffhanger hat am Ende. Man hat also nicht mehr diese häufig, hoffentlich das Problem, dass man dann dasteht am Ende der Staffel und man wollte wissen, wie es weitergeht, aber wird nie aufgelöst, wer jetzt XYZ umgebracht hat.
Ja, und letztlich muss Netflix ja auch irgendeinen eigenen Weg finden. Netflix funktioniert so anders wie damals das analoge Fernsehen und auch alle anderen Streaming-Anbieter gerade. Sie müssen ja irgendwie ihren eigenen Dreh finden, ja, ne, zur Serienveröffentlichung, um da noch irgendwie hervorzustechen.
Insofern sind aber schon die verlängerten Miniserien, die dann auf einmal keine mehr sind, schon eher die Ausnahme. Das heißt, wenn wir jetzt in Zukunft wirklich größtenteils Miniserien erhalten, ist für mich zumindest auf einer persönlichen Ebene auch noch ein Nachteil, der sich vor mir auftut, ist, dass ich Miniserien eigentlich als längere Filme betrachte. Also ich gucke die und dann sind sie fertig und dann war schön. Aber das Schöne für mich an Serien ist ja, dass ich über Jahre hinweg die Figuren kennenlerne, dass es eine ganz andere Art von Geschichtenerzählung ist, wenn mir mehr über Charaktere enthüllt werden kann, als dass es immer nur eine Handlung ist, die von A nach B gehen muss. Und das genieße ich halt so an Serien, dass ich wirklich gefühlt die irgendwie, weiß ich nicht, in meinen Bekanntenkreis aufnehme, die Charaktere, die da rumlaufen. Und das hast du halt bei Miniserien dann auch längst nicht mehr so stark, selbst wenn sie jetzt 8 Folgen rumlaufen oder 6 statt jetzt mehrere Staffeln. Und das finde ich natürlich sehr schade, wenn das bei Netflix dann komplett einbrechen würde.
Ja, da ist gerade sowas wie Lincoln Lawyer zum Beispiel ist da ein ganz tolles Beispiel. Das lief ja jetzt 4 Staffeln, die 5. kommt, dann ist Schluss. Und das war auch so eine Serie, ne, die war ja auch erfolgreich und die Zuschauerzahlen haben gestimmt, haben wir schon etabliert vorhin. Das war, ist auch so eine Wohlfühlserie, so da hast du eine Staffel, weißt du genau, was du kriegst und dann denkst du dir, ah ja, da gucke ich mir dann schön noch mehr davon an. Und sowas braucht Netflix natürlich auch, braucht Netflix genauso. So ein Lincoln Lawyer oder hochbudgetierter, so ein Bridgerton,
ja,
damit du irgendwoher noch diese stark positiven Gefühle zu den Figuren und zu Netflix an sich hast. Wenn du nur Miniserien nacheinander rausschleuderst, dann wirst du ja noch austauschbarer.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte ja mit Jenny Anfang des Jahres, nachdem Netflix Stranger Things durch war, auch so einen Podcast aufgenommen, wo wir ein bisschen darüber spekuliert haben, was könnte jetzt das nächste Stranger Things, also die nächste große Marke von Netflix werden. Und wir hatten echt Probleme, da irgendwas auszumachen, was jetzt schon geplant ist und in Zukunft dann wieder so ein Tentpol, also so eine Marke, die andere Leute zu Netflix lockt, werden könnte. Und das ist ja irgendwie auch schon bezeichnend.
Ja, ich habe mir den Podcast angehört und habe nebenbei so mit überlegt und dachte so, ja krass, was? Nee, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Und ja, es spricht ja auch so viel für Miniserien. Sie werden es natürlich nicht nur machen, aber ein wichtiger Punkt ist es, was du vorhin schon mit den MacherInnen meintest, es ist auch viel einfacher, große Hollywood-Stars zu verpflichten. So ein Sam Worthington und
Robert De Niro.
Für so Miniserien, genau wie jetzt Sam Worthington, hier großer Star von Avatar, den James Cameron, Sci-Fi-Blockbustern. Der war in Nur für dein Leben.
Nur für dein Leben.
Siehst du, ich habe schon wieder die neueste Hit-Teilen-Kurven-Serie. Oder halt Robert De Niro, Wahnsinn für Zero.
Zero Days, aber habe ich auch durchgeguckt und dachte, nee.
Komplett zu vernachlässigen. Brauch ich nicht. Aber natürlich finden viele Robert De Niro spannend. Und den kriegst du nicht für einen 3-Staffel-Arc.
Ja, und da hast du zumindest die Chance, dann jetzt auf einmal auch größere Namen ranzuholen. Das ist schon nicht zu verachten. Ja gut, dann lass uns doch mal in Anbetracht der Zeit ein bisschen schon zu einem kleinen Fazit kommen. Was bedeutet das denn jetzt alles für Netflix und für die Zukunft? Andrea, bekommen wir nur noch Miniserien? Wie sieht's aus in nächster Zeit?
Wir bekommen nicht nur noch Miniserien, aber ich glaube, Netflix geht in eine Richtung, mit der sich Netflix selber keinen Gefallen tut. Mhm. Ich glaube, Netflix wird nur noch mehr versumpfen in Belanglosigkeit, wenn sie so weitermachen wie bisher. Der Punkt von dir gerade eben, was wird das nächste Stranger Things? Keine Ahnung, es gibt nichts, was diese Größe gerade erreichen könnte.
Das waren ja immer Überraschungshits bei Netflix. Vielleicht steht es den nächsten Monat schon an, wir haben sie noch überhaupt nicht auf dem Schirm, weil uns der Titel überhaupt nichts sagt. Ja.
Genau, also du kannst als Netflix eigentlich nur noch versuchen, viele kleine, gute Sachen rauszubringen, sowas wie K-Pop Demon Hunters oder Adolescence, was ich dann, weil die Sterne in der Stunde richtig standen, einfach zu diesen Überhits entwickeln. Und dann verfranchisen und ausschlachten. Und so wird das dahingehen jetzt die nächsten Jahre, glaube ich.
Ja, ich finde es zumindest spannend, was ich noch gelesen hatte, ist, dass diese mangelnde Kundenbindung, wie das genannt wird bei Netflix, der Führungsebene da durchaus bewusst ist. Also das ist als Problem irgendwie erkannt. Ob du das jetzt bekämpfen kannst, ist natürlich eine ganz andere Sache. Also es hieß dann so, ja, wir werden unsere Veröffentlichungsstrategien prüfen und vielleicht überarbeiten. Was auch immer das bedeuten soll, das kann ja alles heißen. Das kann heißen von, in Zukunft probieren sie es mal wöchentlich aus. Fände ich super. Wahrscheinlich aber das Netflix-Publikum, was ja zum Bingen erzogen ist, aufschreien lassen, könnte heißen, dass sie versuchen, Sachen schneller zu produzieren, aber das ist halt in der aktuellen Filmwirtschaft schwierig, das einfach so voranzupeitschen, während andere da längst zu übergegangen sind, im Zweijahresrhythmus auch zu veröffentlichen. Ob sie es mehr bewerben, weiß ich nicht, mehr Geld ausgeben, könnte passieren. Oder ob sie einfach dieses Überangebot reduzieren. Also manchmal mache ich tatsächlich Netflix auf und denke, es wäre mir auch recht, einfach nur 3 Serien zur Auswahl zu haben und mich dann nur zwischen 3 entscheiden zu müssen.
Naja, und ich meine, wenn man was guckt...
Wenn es dann was Gutes ist.
Wenn man was guckt mit dem Hintergedanken, Mensch, ich kenne 3 Leute, die das bestimmt auch gerade gucken, weil das einfach gerade das ist, was man guckt, dann guckt man es auch lieber.
Ja, das
stimmt.
Das
ist eine ganz andere Seherfahrung.
Und dann hat man auch mehr Chancen, jemanden zu treffen, der es auch geguckt hat und der nicht sagt, ach nee, ich schaue die Serien 2 Reihen weiter rechts, die gerade bei Netflix auch parallel streamt.
Ja, insofern könnte man zusammenfassend, und das ist leider ein sehr trauriges Fazit, sagen, dass das Netflix-Problem auch ein kleines kulturelles und gesellschaftliches Problem
leider,
ist, das wir haben.
Also nicht nur Netflix ist schuld, auch wir sind schuld, Andrea.
So ist es.
Und ich sehe da eher so, dass Netflix sich dann so ein bisschen in den Kinobereich rein ausprobiert. Das haben wir ja auch schon gesehen. Geht jetzt natürlich von Serien ein Stück weit weg, aber dass sie ihre Veröffentlichungsstrategien dahingehend überdenken, dass limitierte Starts im Herbst, hatten wir ja häufig schon so Prestigefilme, die sich für einen Oscar qualifizieren wollen, häufiger mal auf den Leinwänden laufen. Narnia ist ja jetzt der nächste große Film, der erstmal wirklich richtig einen Kinostart erhalten wird bei Netflix. Da ist es dann eher so, macht Netflix nicht nur das Streaming, macht Netflix auch noch das Kino kaputt. Weil dann 3 Monate später der Film schon wieder beim Streamer ist. Was wir ja teilweise jetzt inzwischen auch schon haben, muss man ja dazu sagen. Also was jetzt schon nach 6 Wochen teilweise ins Kino vom Kino direkt im Stream verfügbar ist, ist
auch
natürlich...
Auch bei allen anderen Streamingdiensten. Das
anderen,
ist kein,
genau.
kein Netflix-exklusives Problem. Das sind alle dran schuld. Ich habe vorhin gelesen, die End of Oak Street, der ja toll war.
Der neue Dinosaurier-Film.
Kommt nur 6 Wochen nach Kinostart in Streaming erstmal
VOD
zum Kaufen natürlich.
Natürlich ja.
Aber das ist schon eine Sache, die liegt nicht nur an Netflix. Und was vielleicht, um noch eine positive Sache zu sagen am Ende, was das Ganze natürlich ermöglicht, wenn Netflix auch sich mehr kleinere Sachen rauspickt und einkauft und zeigt und produziert, dann hast du halt die Möglichkeit, dass solche Sachen, weil du diese immense Breite, dieses immense Massenpublikum hast, dass sich halt so kleine Sachen auch zu Riesenhits entwickeln. Wer weiß, was mit K-Pop Demon Hunters oder mit Adolescence passiert wäre, wenn das bei Paramount Plus rausgekommen wäre. Ich glaube nicht, dass das so ein Weltthema geworden wäre und dann alles sich mal über Incels oder über Dämonenjägerinnen als Vorbilder Gedanken gemacht hätten.
Ja, finde ich einen schönen Bogen, den du hinausschlägst, dass es auch nicht nur einen negativen Effekt hat, sondern Netflix ist halt auch schon eine große Plattform, ne, über der sich alle austauschen können. Wenn es dann noch stimmt mit der Qualität, dann wäre das doch ideal. Gut, und deshalb haben wir euch jetzt zum Abschluss auch noch ein paar Serien mitgebracht, bei denen wir sagen, unbedingt die zweite Staffel schauen. Ich würde es kurz halten, Andrea, vielleicht immer abwechselnd. Möchtest du den Anfang machen mit einer Serie, wo du sagst, da, nicht abschalten nach Staffel 1?
Ja, ich habe 3 Serien mitgebracht, ganz kurz und knapp. One Piece, Arcane, Lupin.
Sehr schön, so sehr kurz sogar, nicht mal mit Begründung, okay. Ich mach's mal ähnlich. Arcane ist bei mir auch dabei, einfach weil wir haben 3 Jahre auf die zweite Staffel gewartet und es hat sich vollkommen gelohnt und man kann auch immer noch mal die erste nachholen.
Oh ja.
Dark, oh mein Gott, stell dir vor, wir hätten von Dark nur eine Staffel bekommen. Das wäre total der 1899-Effekt gewesen. Zum Glück war das damals noch nicht die Zeit und Leute haben es viel geguckt. Und Heartstopper, also wunderschöne Serie, die ganz simpel anfängt und dann sich traut, so von Staffel ein bisschen mehr draufzulegen auf den Teller, damit man mehr verträgt. Also sehr schöne Steigerung auch.
Ja, Dark, wie konnte ich das vergessen?
Ja, natürlich. Ja, ich dachte mir schon, mal gucken, ob Andrea auch Dark dabei hat. Gut. Ansonsten, gibt's ansonsten noch, was dir spontan einfällt, wo du dich drauf freust, wo noch eine zweite Staffel kommt?
Ja, Untamed Staffel 2, die sogenannte Flex-Miniserie, um den Begriff auch noch zu bedienen hier. Und tatsächlich etwas, worauf ich seit 4 Jahren warte, was die absolute Ausnahme ist, dass ich so lange warte. Staffel 2 von All of Us Are Dead. Das ist diese südostasiatische Zombie-Serie.
Ja, ja. Da waren auch irgendwelche Schüler. Also
genau,
in der Schule.
Zombie-Ausbruch in der Schule. Ganz toll.
Ich freue mich ansonsten noch auf Blue Eye Samurai, die zweite Staffel. Das ist natürlich auch animiert, da muss man häufig lange warten. Aber da glaube ich, da wird anknüpfen können an den ersten Erfolg. Gut. Jetzt haben wir euch ein bisschen ins Netflix-Game mitgenommen. Lasst uns auch gerne wissen, was euch an zweiten Staffel stört oder worauf ihr euch freut oder was ihr noch so beobachtet habt. Und wenn ihr noch weiterhören wollt, haben wir natürlich noch andere Netflix-Podcasts, wie zum Beispiel, wir haben es schon erwähnt, Was wird das nächste? Stranger Things hatten wir im März eine Folge oder die schlimmsten Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen können, waren im Mai schon ein Thema für uns. Oder warum sehen Netflix-Serien so billig aus, wenn sie so teuer sind? Die ist noch aus 2023, habe ich nachgeguckt, kam auch zu One Piece diese Folge, sehr schöne Folge mit Matthias und Jenny zum Netflix-Look, der da untersucht wurde. Oder auch einfach die besten Netflix-Ninny-Serien, die in einem Tag schauen könnt, muss ja auch mal sein. Schon mal eine schöne Netflix-Serie raussuchen, wo man sagt, ja, unbedingt das Damen-Gambit schauen. So, und dann habe ich zum Abschluss, damit ihr euch ein bisschen auch angeregt fühlt, noch eine Hörerpost mitgebracht, über die ich mich sehr gefreut habe. Da hat uns nämlich Daniel geschrieben, fast sogar ein bisschen passend, weil es um Folgestaffeln geht und nicht um eine erste Staffel, allerdings bei Paramount Plus. Daniel schreibt, moin liebes Streamgestöber-Team, ich vermisse bei euch Lioness auf Paramount Plus. In den USA ist die Serie ja ähnlich wie die anderen Sheridan-Hits ein gigantischer Erfolg und der Cast rund um Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman hat wirklich Kinoniveau. Da jetzt die 3. Staffel gestartet ist und drüben quotentechnisch wieder alles abräumt, ja sicherlich amerikanisch patriotisch, aber trotzdem echt gut gemacht, habt ihr die Serie auf dem Schirm? Ich finde seit Folge 1 wirklich genial, finde sie seit Folge 1 wirklich genial. Und es wäre super schade, wenn diese Serie bei euch gar nicht stattfindet. Würde mich riesig freuen, wenn ihr Lioness mal eine Chance gibt. Macht weiter so. Genau, liebe Grüße, Daniel. Natürlich auch liebe Grüße zurück an dich, Daniel. Ich habe ihm schon kurz geantwortet per Mail, damit er nicht so lange auf den Podcast warten muss und gesagt, ich habe tatsächlich Staffel 1 geguckt von Lioness und habe dann aufgehört. Aber ich habe mir die ideale Partnerin eingeladen. Mir gegenüber nämlich, lieber Daniel, sitzt Andrea, die eine Lioness-Guckerin ist.
Ja, lieber Daniel, ich höre dich, ich sehe dich, ich fühle es. Ich liebe Lioness und tatsächlich Lioness Special Ops ist meine liebste Taylor Sheridan-Serie. Ich habe auch in Yellowstone reingeguckt, ich habe in ganz viel reingeguckt, aber nichts hat mich so beeindruckt wie Lioness. Zoe Saldana und Nicole Kidman liefernde Performance, das kann kein Kevin Costner. Da kommt kein Kevin Costner ran.
Also wenn ihr CIA-AgentInnen mögt, die Privates und Berufliches irgendwie ausbalancieren müssen im Krieg gegen den Terror, dann ist das auch eine Serie für euch. Und ich finde es auch schön, dass durch unsere Hörerschaft auch was reingetragen wird, was vielleicht jetzt Max und ich zum Beispiel nicht so unbedingt weiter gucken oder überhaupt gucken. Insofern danke auf jeden Fall für diesen Tipp, Daniel. Wir hoffen, der regt andere noch dazu an, da bei Paramount Plus mal einzuschalten. Und dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende und ich kann dir noch danken, Andrea, dass du dich hier mit mir über Netflix ausgetauscht
hast. Es war fantastisch.
Genau, ja, wie immer schreibt uns gern, wenn ihr noch Gedanken habt, die wir aufgreifen sollen. Ansonsten hören wir uns bestimmt bald wieder und ich sage tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.